Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Als die DDR verschwand, war Henrike Naumann gerade 5 Jahre alt, doch die Widersprüche, die sie in den unmittelbaren Jahren nach Mauerfall erfahren hat, die lassen die Installationskünstlerin bis heute nicht los. Seit 2011 die NSU-Morde öffentlich wurden, beschäftigt sich die gebürtige Zwickauerin künstlerisch mit Themen wie Radikalisierung und Extremismus. In Dresden wird jetzt noch einmal ihre preisgekrönte Installation Triangular Stories gezeigt. Anlass, mit ihr zu sprechen. Herzlich willkommen im Kompressor, Henrike Naumann.
Dankeschön.
Sie zeigen 2 solcher Triangular Stories, also solcher Dreiecksgeschichten, und zwar von jungen Schauspielern gestellt und auf VHS gedreht. Diese Filme geben vor, im Jahr 1992 gedreht worden zu sein. In dem einen sehen wir so ein junges Trio, das wirklich sehr, sehr nah dran ist an den Terroristen vom NSU. So eine Frau mit auberginefarben gefärbten Haaren, 2 Typen, die Uwe heißen. Es gibt so ein Pink Panther Stofftier, die Reichskriegsflagge hängt über dem Sofa. Und parallel dazu auf einem anderen VHS-Rekorder, da wird ein westdeutsches Trio gezeigt. Man würde wahrscheinlich damals Popper zu diesen Typen gesagt haben. Die werden gezeigt beim Saufen, Feiern, Drogen nehmen. Und wir erleben also all diese Jugendliche im Grunde wie bei sich zu Hause, sehr gelöst, sehr ungekünstelt und eben doch sehr, sehr unterschiedlich. Wer tickt da wie? Sie nennen diese Titel, diese Filme mit Untertitel Amnesia und Terror.
Ja, es ist total spannend, weil die Aussage, dass die Feiernden auf Ibiza aus dem Westen wären, ist zum Beispiel auch total offen. Also da merke ich dann, dass immer schon, je nachdem wie man das sieht, man anfängt das unterschiedlich zu interpretieren. Also ja, und darum geht es mir eigentlich, also eine Sache zu schaffen, die erstmal irgendwie sehr einfach scheint oder man denkt, okay, ich habe es gesehen, ich habe es verstanden. Und aber wenn man dann nochmal genauer hinguckt, merkt man, okay, eigentlich ist es gar nicht so klar und eigentlich entsteht auch viel der Interpretation daraus, wie der Zuschauer das sieht oder die Zuschauerin und was die Person selber mitbringt an Erfahrungen. Und an diese persönlichen Erfahrungen versuche ich eigentlich in meinen Arbeiten immer anzuknüpfen. Also diese Videos habe ich auch eingebettet in Möbelinstallationen. Das heißt, da sind auch physische Objekte, die man irgendwie anfassen kann und die einen sofort in eine gewisse Zeit katapultieren. Und aber die Art und Weise, wie man jetzt diese schwarzen Möbel oder gemusterten Sofas, was sie persönlich auslösen, das ist halt total offen und das ist total spannend. Ja.
Ich finde interessant, bei dieser Gruppe, die dem NSU so nachempfunden ist, da scheinen Gewalt und Spaß ganz, ganz eng nebeneinander zu liegen. Das kippt ständig. Also wir sehen, wie die sich gegenseitig so wie im Spaß ein bisschen foppen und dann wird es plötzlich ganz, ganz ernst. Wir sehen die Jugendlichen bei einem Raubüberfall, wie erleben sie, wie sie einen Mann im Rollstuhl angreifen. Aber dann ist einer dieser Männer auf einmal selbst weinend, ganz verletzlich in der Ecke. Also sie sind ja keine reinen Monster, sondern auch als Figuren ambivalent. Ist das so angelegt extra?
Ja, absolut, weil als 2011 der NSU bekannt wurde, das war für mich so ein einschneidendes Erlebnis. Also sowohl persönlich als auch künstlerisch war dann klar, okay, ab jetzt ist irgendwie nichts mehr wie vorher oder kann nicht mehr wie vorher sein. Und 2011, an dem Tag, als Beate Zschäpe das Haus in Zwickau angezündet hat, war ich auch in Zwickau, auch sehr in der Nähe von diesem Haus, bei meiner Großmutter, die da gelebt hat. Und das heißt, irgendwie war das für mich ein Erlebnis, wo ich gemerkt habe, okay, das kann ich jetzt nicht ignorieren und da muss ich mich irgendwie selber dran abarbeiten. Und in erster Linie, das war ja meine Diplomarbeit an der Filmhochschule, war das ein persönlicher Verarbeitungsprozess und auch eine Entscheidung zu sagen, ich werde jetzt nicht Szenenbildnerin, wie ich studiert habe, sondern ich nutze irgendwie das, was ich studiert habe, also Szenenbild und Bühnen- und Kostümbild, um irgendwie eine künstlerische Intervention zu machen und mit den Kostümen, mit den Sets eine Zeit auferstehen zu lassen, in die ich selber nochmal zurückreisen will. Also ich möchte Fragen an das Jahr 1992 stellen, an einen Kipppunkt in der deutschen Gesellschaft, also als Pogrome in ganz Deutschland waren, als das Asylrecht verschärft wurde, was viele Leute, die jetzt in der rechten Szene aktiv sind, wie eben auch der NSU, als so ein Erweckungserlebnis erlebt haben, zu sagen, okay, wenn wir wie in Rostock-Lichtenhagen irgendwie mit Gewalt auf die Straße gehen und danach das Asylgesetz verschärft wird, Das heißt, dass wir mit Gewalt Politik machen können, dass wir, wenn wir laut genug schreien auf der Straße und Gewalt ausüben, dass wir dann auch politisch gehört werden. Und an diesem Punkt wollte ich zurückreisen. So. Und klar, ich war Kind. Das heißt, die Frage nach meiner Verantwortung, könnte man jetzt auch sagen, stellt sich vielleicht gar nicht. Aber für mich stellt die sich schon so, weil ich war da so. Ich saß vielleicht mit den Eltern vorm Fernseher, so wie viele andere auch. Und selbst wenn ich damals als Kind noch nicht reagieren konnte, jetzt bin ich erwachsen, jetzt kann ich agieren. Und dafür ist für mich total klar, dass ich in der Verantwortung bin.
Was war für Sie wichtig an diesem Gegenschnitt, an diesem Film, der ja parallel gesetzt wird und den wir sofort mit westdeutschen Jugendlichen assoziieren, mit diesen hedonistischen, feiernden, im Grunde total stumpfen Jugendlichen, denen Sie diesen Titel Amnesia überschreiben? Wieso dieser Kontrast?
Ja, ich wollte halt aus diesem Bild rauskommen, dass man sagt, okay, es gibt Radikalisierung in der Gesellschaft und der Verfassungsschutz hat ja auch noch dieses Denkmuster, es gibt die linke und die rechte Radikalisierung und das sind die Probleme der Gesellschaft. Aber ja, ich wollte im Prinzip eine andere Form von Radikalisierung zeigen, nämlich was es bedeutet, wenn man sagt, ich nehme mich raus aus der gesellschaftlichen Verantwortung, ich engagiere mich nicht, sondern ich ziehe mich irgendwie zurück, ich gehe feiern, ich nehme Drogen und bin im Prinzip keine Kraft, die irgendwie politisch was bewirken oder auch entgegensetzen kann.
Sie haben gerade schon erwähnt, diese VHS-Kassetten, das ist ja auch ein genialer Kunstgriff, dass man also wirklich den Eindruck hat, man hat hier so eine Art authentisches Footage-Material vor sich. Das wird abgespielt eben zwischen Objekten, Sie sind Szenenbildnerin gelernte und da finde ich wirklich extrem interessant und ästhetisch packend dieses Thema Möbel. Also Sie arbeiten ganz viel mit Schrankwänden und die Schrankwände sind auch fast so eine Art Chiffre geworden. Die Schrankwände erzählen Bände, wenn es um die ostdeutsche Befindlichkeit geht. Warum?
Na, ich glaube, die Schrankwand so in der Geschichte hat, glaube ich, schon immer auch was, also nicht nur über Ostdeutschland, sondern überhaupt über Deutschland erzählt und ist ja auch irgendwie so eine Sache, die man nicht so richtig wegkriegt. Also die hat sich über die Jahrzehnte so verändert. Mittlerweile sind das eher so schwebende Elemente an der Wand, aber sie ist immer noch da und mit LED hinterleuchtet. Und ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind das erste Mal vor so einer schwarzen Schrankwand in den 90er Jahren stand, das war, als würde ich in so ein Raumschiff reingehen und könnte jetzt so wegfliegen, so zum Stern. Und dieses Gefühl von so Zukunft und auch irgendwie sowas Außerirdisches, an dieses Gefühl knüpfe ich die ganze Zeit an, wenn ich diese schwarzen Schrankwände wieder raushole über Kleinanzeigen aus irgendwelchen Wohnungen und die in den Ausstellungsraum stelle. Also dieses Gefühl auch, was ich als Kind natürlich überhaupt noch nicht reflektieren konnte, aber dieses Gefühl, jetzt ist alles anders und jetzt ist irgendwas, also irgendein Schalter wurde umgekippt und jetzt plötzlich ist die Gesellschaft anders. Und dieses Gefühl von, was es bedeutet, jetzt auch im Westen zu wohnen oder in einem anderen System, so daran knüpfe ich an, indem ich diese Raumschiffe hinstelle und sage, okay, wir unternehmen jetzt eine Reise und gucken mal, wo das hingeht.
Leuchtet mir sofort ein. Also 1990 war es, glaube ich, auch eine der ersten Anschaffungen vieler Leute im Osten, eben diese großartige, tolle Westschrankwand zu besitzen. Das war irgendwie was Tolles. Und wir hingegen, für uns ist es heute wieder schick, so eine alte Ostflachstrecke zu haben. Also das hat wieder so einen ästhetischen Retro-Reiz. Wenn es darum geht, zu gucken, wie sich diese Jugendkulturen möglicherweise in den vergangenen Jahren verändert haben. Also dieser Film ist jetzt auch schon wieder, diese Arbeit ist jetzt auch schon wieder 7 Jahre alt. Hat sich jetzt in diesen vergangenen 7 Jahren viel getan im Hinblick auf Jugendkultur? Ich muss zum Beispiel gerade darüber nachdenken, also Zwickau ist für mich jetzt auch so eine Chiffre, einfach was Drogenkonsum angeht, was Crystal Meth angeht. Im Grunde hat sich dieses Bild, die hedonistische Westjugend versus die radikalisierte Ostjugend, vielleicht dahingehend so ein bisschen verschoben, dass gerade was das Thema Drogen angeht, da wirklich auf einmal der Osten massiv nachgeholt hat, oder?
Ja, also der hat ja auch nicht auf einmal extrem nachgeholt. Das war ja auch schon ab den 90ern so, dass da im Prinzip die ganzen Drogen relativ ungefiltert kamen und es da auch nicht so viel so Anleitung gab, so, sondern einfach so ein bisschen so Learning by Burning, die Leute sich alles reingefahren haben. Und das ganze Thema Crystal Meth, also gerade Chemnitz, so die europäische Stadt, ist mit dem größten Crystal Meth-Anteil im Abwasser so. Genau, das sind halt alles Dinge, die auch noch absolut thematisiert werden müssen. Und in der Gegenüberstellung Ost-West merkt man schon, dass meine Arbeiten eigentlich gar nicht so funktionieren, weil mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, so hier sind die Nazis und da sind die Drogen so, sondern im Prinzip geht es die ganze Zeit um Ost und West und ja, es ist schwierig zu erklären, weil die Installationen, die ich mache, die arbeiten eben sehr viel mit Ambivalenzen und auch damit, dass ich jetzt keine Antworten anbiete, sondern eigentlich versuche, die Fragen, die uns beschäftigen, auf eine neue Weise zu stellen und anders erfahrbar zu machen. Und in dem Moment, wo man versucht, das zu erklären, wird's aus meiner Perspektive immer so ein bisschen falsch, weil ich das Gefühl habe, so nein, meine Rolle ist es nicht, einfache Antworten zu geben, sondern schwierige Fragen zu stellen. Und jetzt gerade von mir als Künstlerin auch manchmal so erwartet wird, irgendwie den Osten zu erklären oder die ostdeutsche Seele. Und das ist absurd, so, weil das kann ich natürlich auch nicht so, ja. Sondern und mir geht es auch nicht darum, um irgendwie eine ostdeutsche Identitätspolitik, sondern mir geht es darum zu sagen, es gibt unterschiedliche Realitäten in Deutschland. Und in dem Moment, wo ich sage, so eine ostdeutsche Prägung, die auch ich als junger Mensch habe, ist eine von sehr vielen Realitäten. Damit geht es jetzt nicht darum zu sagen, so die Ostdeutschen sind die Marginalisierten in Deutschland, sondern zu sagen, so ja, es gibt verschiedene Realitäten und es gibt vor allem auch noch ganz viele, die auch noch immer nicht gehört werden.
Henrike Naumanns Videoinstallation Triangular Stories ist noch bis Ende des Jahres im Albertinum in Dresden zu sehen. Wir danken ganz herzlich für Ihren Besuch.
Gerne.